So, wir sind immer noch hier auf der Leipziger Buchmesse und ich bin im Augenblick hier am Stand von Hoffmann und Campe, wo ich mit Angela Ellis spreche. Sie ist in diesen Tagen sehr im Gespräch mit einem neuen Roman oder einer Romanbiografie. Und darüber wollen wir uns gleich mal unterhalten. Erstmal herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Vom Literarischen Echo. Ja?
Herzlich willkommen auch an alle Zuhörer.
Sehr schön in Kanada, nicht wahr?
Genau.
Und Sie haben ja auch ein kleines Urlaubsprojekt, wa?
Im August geht es nach Kanada.
Genau. Also,
aber das stand schon fest, bevor wir uns getroffen haben. So sind die Zufälle.
Also für so einen Tourismusagenten halte ich mich nicht. Genau. Also zunächst mal der Titel. Das ist... Ich nenne es mal hier erst vom Titel. Mein Traum ist länger als die Nacht. Und nun kommt's. Wie Bertha Benze ihren Mann zu Weltruhm fuhr. Nun, der Name Benz, das klingt natürlich sofort hier in Leipzig. Auch darüber könnten wir uns unterhalten. Karl Benz und Bertha Ringer begegnen sich zu einer sehr interessanten Phase der deutschen Geschichte, der deutschen Industrierevolution. Und sie haben es sich nun vorgenommen, diese Frau als zentrale Figur in ihrem Roman nun nachzuzeichnen. Denn es ist ja, wohl glaube ich, richtig zu sagen, dass man gar nicht so sehr viel über sie weiß.
Ja, das ist ja das Irre. Also man muss sich mal vorstellen, die Bertha Benz hat wirklich Außergewöhnliches geleistet. Darüber erzähle ich jetzt gerne gleich noch mehr. Und geht aber als Frau eigentlich zunächst erstmal unter. Was natürlich daran liegt, dass sie im 19. Jahrhundert geboren wurde, also 1849. Wir erinnern uns, damals durften Frauen noch nicht an der Universität studieren. Überhaupt propagierten die Professoren, dass die Frauenhirne ja weniger wiegen als die des Mannes. Deshalb ist sie zum Intellektuellen nicht geeignet und im Übrigen schade zu viel Nachdenken der Gebärfähigkeit. Und in dieser Zeit trifft also nun Bertha Ringer, wie sie damals hieß, auf Karl Benz, einen Tüftler, einen Verrückten, der eine Vision hat von einem Motorwagen, aber keinen Taler in der Tasche und einen Mann, der besser über Technik als über Gefühle reden kann. Und was passiert? Während alle anderen Frauen das wahrscheinlich genervt hätte, findet sie das super spannend, weil es ist ihre Chance als Frau, wenn sie sich mit so einem Tüftler zusammentut, natürlich Arbeit machen zu können, die eigentlich Männerarbeit ist. Also sprich, in der Werkstatt mitzustehen, mit rumzuschrauben. Sie schleppt ihre Nähmaschine mit in die Werkstatt, um Induktionsspulen zu wickeln und so weiter. Und dann gleich noch mehr zur ersten Fernfahrt, die sie gemacht hat. Also sie hat im Prinzip diesen Wagen ja ins Rollen gebracht, nachdem sie 20 Jahre versucht haben, diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen, in einer Zeit, als man noch zu Fuß ging, vielleicht die Pferdekutsche nahm. Und wenn man ganz modern war, die Eisenbahn. Aber es gab kein einziges Auto, es gab keinen einzigen Motorwagen. Und in dieser Zeit, als der Wagen dann endlich fertig ist, will ihn keiner kaufen, weil man ist es ja nicht gewohnt.
Sie setzt sich ans Steuer.
Sie setzt sich, und es gab natürlich auch Auflagen der Behörden. Es war verboten, mit dem Ding zu fahren, weil das krachte und puffte und stank. Und Hühner wurden überfahren, Pferdefuhrwerke stiegen in die Höhe und kippten um. Also hatten sie nur Fahrverbote. Und in dieser Situation sagt sie, wir werden keine Energie mehr für Behördenkram verschwenden. Hier in Deutschland ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, wie es in Kanada ist. Ich fahre jetzt einfach über Land, denn wenn ich das mache als Frau, wird man mich nicht so hart bestrafen wie dich als Mann, der du also der Erfinder bist und das Familienoberhaupt. Bei mir wird man sagen, das ist eine verrückte Frau, die muss in die Nervenheilanstalt. Also ist sie losgefahren und hat den Wagen also über 100 Kilometer über Land gelenkt, wo es keine Straßenregelung gab, keine Verkehrsschilder, keine Tankstellen, kein ADAC.
Wie kriegt ihr denn den Sprit mit dazu?
Irre. Die hatten sicherlich eine kleine Vorratsflasche, aber das hat natürlich nicht gereicht für die ganze Strecke. Und da es ja keinerlei Tankstellen gab, musste sie Apotheken aufsuchen, um nach dem Fleckenwasser Likroin zu fragen, mit dem damals dieser Wagen angetrieben wurde. Nun gab es dieses Fleckenwasser Likroin vielleicht in 10 Milliliter Flaschen oder 50 Milliliter Flaschen. Das reichte allemal aus, um Schmiere oder Ölflecken zu entfernen. Und man darf sich vorstellen, Bertha ging jetzt in diese Apotheke und fragte nach oder 10 Litern. Das war der Bedarf für ein Jahr oder zwei Jahre. Also vollkommen verrückt. War auch super lebensgefährlich, diese Tour zu machen, denn es gab ja noch keine richtige Bremsvorrichtung und es ging ziemlich bergunter dort in dieser Gegend. Also sie hat damit rechnen müssen...
Die Straßenlage war ja auch nicht so.
Sie hat damit rechnen müssen, dass sie am Baum oder im Straßengraben landet. Das war wahrscheinlicher, als dass sie sicher ankommt. Und was noch dazu kommt, dieser erste Motorwagen war nur dreirädrig, weil Karl Benz das damals noch nicht hinbekommen hat mit diesem Differential und der Achsschenkellenkung. Das wurde erst viele Jahre später konstruktiv bewältigt. sich dieses Problem. Und erst ab dieser Zeit waren auch die Automobile oder die pferdelosen Wagen, wie man damals sagte, vierrädrig. Also sie fuhr mit einem dreirädrigen Wagen auf Wegen, wo normalerweise Postkutschen fuhren. Das heißt, zwei Spuren waren ausgefahren und ihr kleines, zartes Vorderrad schlackerte über diesen Huckel, der dann immer in der Mitte entsteht, mit Grasbüscheln, Steinen, Stöcken und allem drum und dran. Also das war wirklich gefährlich. Und das alles macht sie und natürlich noch sehr viel mehr in den 95 Jahren, die sie gelebt hat. Und keiner hat diese Geschichte bisher aufgeschrieben. Jetzt stellen Sie sich vor, ich stelle plötzlich fest, diese Lebensgeschichte hat noch niemand erzählt. Und das war natürlich unglaublich. Ja?
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass mal das Frauenschicksal in Deutschland natürlich auch erst nach der feministischen Revolution oder etwas früher schon eben ein Thema wurde.
Absolut.
Nicht? Das gab es vorher noch nicht so.
Ganz sicher. Also bisher hat man den Karl Benz gesehen als Erfinder des Automobils, weil er eben als erster das Patent bekommen hat. An dieser mobilen Idee haben natürlich einige gearbeitet, nicht zuletzt Gottlieb Daimler. Aber er war der Erste, der eben diesen Motorwagen konstruieren konnte, der das fertiggebracht hat und das Patent bekommen hat. Und natürlich hat man mal gesagt, Karl Benz ist der Erfinder des Autos und dann gibt es eben noch Daimler und dann gibt es eben noch andere, Ford zum Beispiel oder Horch oder so. Aber die Frau Bertha Benz, mit dem, was sie geleistet hat für die Mobilität, wie sie gekämpft hat, damit die Leute auf der Straße sich an dieses Ding gewöhnen und nicht mehr denken, der Teufel, der leibhaftige Teufel kommt angerattert und geknattert, das ist vollkommen untergegangen.
Hat er sich ihr gegenüber erkenntlich gezeigt?
Ja, also ich glaube, man kann wirklich sagen, das klingt zwar nach einem Klischee, aber es ist einfach so, ohne sie hätte er das nie geschafft. Er wäre nicht dazu in der Lage gewesen, zunächst finanziell nicht. Also am Anfang gibt sie ihm ja ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen, ihr ganzes Erbe.
Ach, sie war wo aus Wohlständen?
Sie kam aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Ihr Vater war Bauspekulant und Zimmermannmeister und hatte es für Pforzheimer Verhältnisse zu ziemlichem Wohlstand gebracht. Und ich denke, die Erwartungshaltung ihrer Eltern an sie war auch, dass sie nach oben heiratet, ins Großbürgertum. So, und dann nimmt sie also diesen Tüftler und kämpft auch mit ihren Eltern darum, dass sie ihn endlich heiraten darf und gibt ihm ihr ganzes Erbe und Vermögen, damit er seine erste Werkstatt aufbauen kann. So fing es an. Und als dann das Geld verbraucht war und der Gerichtsvollzieher mit dem Pfändungsbeschluss in der Tür stand und die Werkstatt leergeräumt hat, dann war sie es, die ihn immer angetrieben hat. Das heißt, man kann wirklich sagen, er hatte das Wissen, er hatte ja auch das Studium gemacht, Maschinenbau. Sie hatte die treibende Kraft. Wenn sein Motor
die Geschäftskenntnisse.
Dann gab sie Gas. Und während Karl Benz immer, wenn jemand sich für seinen Motorwagen doch mal interessierte, was ja am Anfang eher selten war, immer betont hat, was er alles noch nicht geschafft hatte, was er noch nicht hingekriegt hat, war sie diejenige, die eben gesagt hat, komm, wir müssen über Land fahren, wir müssen das Ding bekannt machen, das funktioniert. Und sie hat ihn immer wieder vorangetrieben. Und es gibt auch Leute, die sagen, Karl Benz war wahrscheinlich vom Temperament her, und das liegt an seiner Kindheit, dass sein Vater so früh gestorben ist. Er war noch keine 2 Jahre alt und er mit seiner Mutter alleine aufgewachsen ist. Manche sagen, er war manisch-depressiv. Und sie war aber eher so ein Optimist. Und deshalb hat sie ihn immer, immer wieder nach vorne getrieben, nach vorne geschoben. Und er hat das gewusst, er hat das auch geschätzt.
Ist das ein Teil Ihres Themas oder nicht im Roman? Wie kam man auf den Namen Mercedes?
Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist wirklich eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich hoffe, ich kann es kurz machen. Also die Benz-Wagen existierten zunächst für sich, parallel zu Daimler-Wagen und allen anderen, die es noch so gab. Dem das Auto etabliert war, das hat ja ein bisschen gedauert. Es kam ja erst um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert. Und dann kam ja der Erste Weltkrieg, Inflation, Wirtschaftskrise und Daimler und Benz mussten fusionieren, weil sie wären sonst als Autohersteller untergegangen. Und nachdem sie fusioniert hatten, gab es einen wohlhabenden Menschen, der hieß Emil Jelinek, kam übrigens ursprünglich aus Leipzig, hat einen super starken Vertrieb aufgemacht, hat viele, viele Benz-Wagen verkauft oder Daimler-Wagen verkauft und hat dann irgendwann ein neues Modell mitentwickelt und hat gesagt, und dieses Modell soll so heißen wie meine Tochter, nämlich Mercedes. Und so entstand dann die Automarke Mercedes-Benz. Aber mit der Benz-Familie gar nichts zu tun.
Angela Ellis, ich will noch mal den Titel Ihres Romans auch für unsere Hörer nennen. Mein Traum ist länger als die Nacht, wie Bertha Benz ihren Mann zu Weltruhm fuhr bei Hoff & Campe 2010. Ihr Buch wird ja auch als eine Romanbiografie vorgestellt. Und nun ein bisschen literarisch auch. Nun mal, wie schreibt man eine Romanbiografie? Wie geht das?
Also ich muss sagen, die Ausgangssituation war die, dass eigentlich ganz, ganz wenig Persönliches von den beiden überliefert gewesen ist. Sie haben kein Tagebuch geschrieben, kaum Briefe und waren überhaupt sehr bescheiden und haben sehr zurückgezogen gelebt. Und insofern war die Ausgangslage denkbar schlecht. Wahrscheinlich gab es auch deshalb bislang noch überhaupt kein einziges Buch darüber. Und ich habe aber irgendwie nicht mehr aufgeben können und habe dann immer weitergemacht, habe dann am Ende mehr gefunden, als ich am Anfang für möglich gehalten hätte und habe aber für mich das Bedürfnis gehabt, ich möchte die Geschichte nicht nüchtern und sachlich und, Entschuldigung, vielleicht auch langweilig erzählen, sondern ich möchte sie gerne lebendig werden lassen und ich möchte einerseits diese Lebensgeschichte erzählen, möchte aber andererseits, dass auch so klassische Themen wie der Erfinder und die Widerstände, die Behinderung durch die Bürokratie und die Behörden, die Kapitalgeber, die Geldgeber und dann zugleich den Erfinder über den Tisch ziehen, dass solche Themen eben durchscheinen. Und deshalb schien mir die Form der Romanbiografie als die Form, um es eben lebendig und spannend erzählen zu können.
Vom Literarischen her, vom Künstlerischen, stellt sich natürlich dann auch die Frage, die auch Goethe...
Entschuldigung, ich musste ganz kurz unterbrechen, weil diese ganzen Kinder warten darauf, dass
wir... machen sofort Schluss. Das geben uns noch 2 Minuten, ja? Na, gut, na, vielen Dank. Ja? Das ist hier die Leipziger Buchmesse, da gibt es Action. Nein, aber das Thema Dichtung und Wahrheit. Wie als Autorin, Schriftstellerin, Künstlerin natürlich auch, sehen Sie da dass die Gewichtsverteilung? Wie weit hat Sie manchmal das Gefühl, eigentlich das sollte ich nicht sagen? Dann fange ich an zu spekulieren.
Ja, natürlich. Also ich habe mich bemüht, sehr verantwortlich mit der Fantasie umzugehen. Und alles, was faktisch überliefert ist, bleibt Fakt. Und das wird nicht umgedichtet oder wird nicht anders erzählt. Also alles, was faktisch überliefert ist, habe ich als Tatsache und als Fakt genommen. Manchmal die Brückenstellen, wo halt nicht ganz klar ist, wie ist es gewesen, eben fantasiert, möglichst plausibel fantasiert, möglichst authentisch fantasiert und immer auch wieder mit der Frage für mich im Kopf, würden Bertha und Karl Benz dem zustimmen oder geht's gar nicht? Ja, das waren viele Überlegungen.
Und wie gesagt, die Quellenlage, weil die erlaubt es auch gar nicht so, oder in einer gewissen Weise doch, diese Entscheidung eben richtig zu treffen.
Ja, also am Anfang war es eben die Quellenlage und mein Bedürfnis ist eben lebendig und spannend zu erzählen. Deshalb eben auch als Erzählung, ne? Nicht so nach dem Motto als Auflistung, dann passierte das und dann passierte das. Und ich habe dann im Laufe der Recherche mehr gefunden, als ich am Anfang für möglich gehalten hätte. Aber das wusste ich ja noch nicht. Und alles das, was ich gefunden habe, habe ich verarbeitet. Und ich bin natürlich die Einzige, die jetzt sagen kann, wenn wir die Seiten durchgehen, was ist Fakten und was sind Fiction. Aber ich denke, der Faktenanteil ist höher, als man denkt. Der ist bestimmt 70-80%. Man kann sich nur heute vieles nicht mehr vorstellen. Also zum Beispiel bei dieser Fernfahrt, diese Buben im Feld, die erschrecken und denken, der Teufel kommt jetzt, der Leibhaftige, die zittern und wirklich ihr Leben nochmal vor sich abspulen lassen und sagen, das Knattern und Rasseln, das sind die Ketten, an denen er sie jetzt in die Hölle führen wird. Das ist überliefert. Es gab diese beiden Buben im Feld und die haben das später irgendwann erzählt. Das heißt, manches, was Sie vielleicht erstmal denken, ist fantasiert, ist gar nicht fantasiert, sondern das war damals so.
Ja, also ein spannendes Buch, wir empfehlen es unseren Lesern natürlich sehr. Ich will noch kurz erwähnen, Sie sind, und das passt ja auch in den Rahmen unserer vorausgegangenen Sendung im letzten Herbst, Sie sind bekannt geworden auch durch ein Buch Typisch Ossi, Typisch Wessi, eine längstfällige Abrechnung unter Brüdern und Schwestern. Dann kreuzweise Deutsch, politische Unkorrektes aus Ost und West. Sie sind, sagen wir, politisch interessiert als Schriftstellerin, nicht wahr?
Ja, natürlich. Ich bin ja ein Kind der DDR. Das heißt, ich habe dieses Land erlebt und ich weiß, wie es war. Und deshalb ist es mir ein Bedürfnis, das auch immer wieder zu erzählen. Weil zum einen wird ja vieles verklärt. Ne? Wir haben diese sehr starke Linke, die die DDR als Schlaraffenland beschreibt. Und das kann einfach nicht sein, weil es gab eine Mauer mit Schießbefehl. Und da sind viele, viele, viele Menschen gestorben und niedergeschossen worden, auch ein Kind. Das ist einfach brutal und das darf man nicht vergessen. Und dieser Prozess der Wiedervereinigung zwischen Ost und West war ja nicht nur lustig und einfach. Und da gibt es eben viele Vorurteile, die Wessis gegen Ossis haben. Und das ist halt für mich einfach ein Bedürfnis gewesen, über die deutsche Einheit nicht nur so bierernst und in Sonntagsreden zu sprechen, sondern auch diese üblichen Vorurteile aufzugreifen und mit denen zu spielen, sie zu überziehen einerseits, andererseits aber auch zu erzählen, wie es wirklich war.
Und davon ist ja noch vieles in den Köpfen der Menschen lebendig. Noch lange dauern, bis das wirklich also ausgeglichen ist und vielleicht auch der Versöhnungsprozess nun wirklich zur Ruhe kommt.
Absolut. Also das Interesse nimmt eher ab. Ich habe neulich, letzte Woche, wieder Zahlen gehört. Jeder Vierte wünscht sich die Mauer zurück. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Das ist eine Katastrophe. Ich meine, das wird manchmal sicherlich eher leichtfertig und aus Frust gesagt. Also wenn es wirklich darum ginge, die Mauer nochmal aufzubauen, würde sich das wahrscheinlich ändern. Aber dass überhaupt diese Stimmung da ist, ist natürlich schon eigentlich furchtbar genug. Und deshalb kann man nicht genug nochmal erzählen, wie es damals war und vielleicht auch bewusst machen, in welchem Wohlstand wir eigentlich heute leben. Selbst wenn es wirtschaftlich schwierig ist, ja. Aber wenn man sich, jetzt komme ich vielleicht wieder zurück zu meinem anderen Buch, Mein Traum ist länger als die Nacht, wenn man sich diese Lebensgeschichte anguckt, wie hart die kämpfen mussten, dass Erfolg eben nicht von unten anfangen, steil nach oben laufen ist, sondern dass es viele Rückschläge gibt, dass Niederlagen dazugehören, dass Scheitern dazugehören und dass es darum geht, an seinem Traum festzuhalten. Also deshalb auch der Titel, Mein Traum ist länger als nur. Das ist es, worum es im Leben geht.
Sie als Frau haben das natürlich auch nun vielleicht auch ganz persönlich erlebt. Das ist eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, aber Sie, eine Frau des 21. Jahrhunderts, wie hat Sie das geprägt oder beeinflusst oder was Fragen haben Sie sich gestellt anhand dieser Geschichte von der Bertha?
Also jetzt nochmal zurück zum Ost-West-Thema. Ich durfte ja lernen, dass bis 1976 es in der Bundesrepublik, also im Westen, im bürgerlichen Gesetzbuch noch ein Gesetz gab, das sagte, wenn die Frau berufstätig sein möchte, muss sie sich von dem Mann das genehmigen lassen. Und erst wenn die Frau den Haushalt zur Zufriedenheit des Mannes führt, darf sie berufstätig sein. Also Bertha war wahnsinnig revolutionär, indem sie sich eben nicht nur mit Kochen und ihren Kindern auch eine beachtliche Arbeit abgegeben hat, sondern eben ihrem Mann zur Seite gestanden hat in der Werkstatt und über Land gefahren ist. Und das hat mich natürlich auch schon sehr beeindruckt, ne? Dass es eben auch möglich ist, als Frau Außergewöhnliches zu leisten.
Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch, ja? Und alles Gute für Ihre Reise in Kanada.
Dankeschön. Alles Gute auch. Ne?
Dankeschön.